Deutschlandfunk. Der Tag.
Der eine appelliert an die innerparteiliche Vernunft.
Wir sagen den Menschen, verzichten Sie auf nicht erforderliche Begegnungen. Und wenn das gilt, muss die Politik auch vorbildlich handeln. Ein CDU-Parteitag mit 1.100 Delegierten und hunderten Gästen ist in dieser Zeit nicht verantwortbar.
Das ist Armin Laschet, der eine. Der andere, das ist Friedrich Merz. Der glaubt, da ist was im Gange, und zwar gegen ihn.
Dann gibt es offensichtlich Gründe, die mit Corona wenig oder gar nichts zu tun haben. Ich merke das seit einigen Wochen. Es gibt Teile des Partei-Establishments, die verhindern wollen, dass ich Parteivorsitzender werde. Ich möchte, dass ein Parteitag stattfindet.
Er wird aber nicht stattfinden. Der Parteitag der CDU, auf dem darüber abgestimmt werden sollte, wer neuer Parteivorsitzender wird, der wird verschoben wegen der Corona-Lage. Wahrscheinlich geht die CDU mit der ganzen Chose dann ins neue Jahr. Das ärgert Friedrich Merz. Er glaubt nicht nur, dass sich das alles gegen ihn richtet. Er spricht auch davon, dass es gegen das Votum der Basis sei, diesen Parteitag zu verschieben. Und dazu gibt es noch einige Fragen, die wahrscheinlich nicht nur wir haben. Und wir holen uns die Antworten dazu im frischen Podcast von Der Tag heute am Montag, den 26. Oktober. Außerdem erzählt Sabrina davon, wie es ist, als Risikopatientin in der Corona-Pandemie zu leben. Sabrinas Krankheit ist fortschreitend. Das heißt, sie weiß gar nicht, wie lange sie überhaupt noch Zeit hat und ob sie das, was sie machen möchte, irgendwann nach Corona, ob sie das dann noch machen kann. Ich bin Sonja Meschkat. Hallo. Immer ist irgendwas. Und wenn irgendwas ist, dann ist es in letzter Zeit meistens was mit Corona. Das betrifft auch den CDU-Parteitag. Der wird nicht wie geplant am 4. Dezember in Stuttgart als sogenannter Präsenzparteitag stattfinden, sondern er wird verschoben. Das war der Vorschlag von Annegret Kramp-Karrenbauer und das CDU-Präsidium ist diesem Vorschlag gefolgt. Neuer Zeitpunkt, offenbar im kommenden Jahr. Der CDU-Bundesvorstand will Mitte Dezember darüber entscheiden, ob der Parteitag zum Beispiel auch digital stattfinden kann und ob dann eben dort auch abgestimmt werden könnte. Wir gucken uns das jetzt noch mal ein bisschen genauer an mit Stefan Dethchen. Das ist unser Hauptstadtkorrespondent. Stefan, der Generalsekretär Paul Ziemiak, der hat heute Mittag auf der Pressekonferenz dazu gesagt, es geht um Entscheidung oder Verantwortung. Also hat jetzt die Verantwortung gewonnen, obwohl der Druck, einen neuen Parteivorsitzenden zu wählen, damit ja nicht kleiner wird.
Naja, das ist nur die eine Lesart, nämlich die von Ziemiak, die Partei in der Verantwortung des Corona-Krisenmanagements, die es sich nicht leisten kann, da ein Treffen mit 1.001 Delegierten in Stuttgart zu machen, wie das geplant war. Aber die andere Lesart, die ist natürlich auch schon seit dem frühen Morgen öffentlich, nämlich das ist die von Friedrich Merz, der sagt, da ist eine Entscheidung getroffen worden, in der es nur vordergründig ums Verfahren geht. Eigentlich sei das alles eine Entscheidung des Partei-Establishments mit dem Ziel, ihn zu verhindern.
Wen meint er denn eigentlich mit diesem Partei-Establishment?
Ja, das hat er nicht mit Namen benannt, aber er macht da natürlich jetzt ganz bewusst eine Kluft aus. Also die Parteibasis einerseits, die er, Friedrich Merz, hinter sich sieht, das war schon immer so. Und dann das Establishment, also heute waren das die Spitzengremien der Partei, das Präsidium, das oberste Führungsgremium und der Bundesvorstand, die da in der Parteizentrale zusammenkamen und die Absage des Parteitages beschlossen haben. Aber wenn man Friedrich Merz kennt, dann weiß er, dass er schon seit längerem, genauer seit 2 Jahren, seit dem Hamburger Parteitag, bei dem er gegen Annegret Kramp-Karrenbauer im ersten Anlauf den Parteivorsitz zu übernehmen unterlag, dass er da ein erweitertes Partei-Establishment sieht, zu dem er auch die Funktionseliten rechnet, die da auf dem Parteitag zusammenkommen. Dazu muss man wissen, dass das bei der CDU auf dem Parteitag nicht ganz einfache Parteimitglieder sind, sondern eben größtenteils Vorsitzende von Kreisverbänden, Landtagsabgeordnete, Bundestagsmitglieder, also Leute, die selber in herausgehobenen politischen Verantwortungspositionen stehen. Und Friedrich Merz hatte seit langem das Gespür, das Gefühl, wenn die breite Basis abstimmen könnte, wenn es da eine Urwahl gäbe, dann wäre er der Sieger.
Und hat er denn vielleicht auch jetzt das Gefühl, dadurch, dass es jetzt verschoben wird, dass sein Moment, dass seine Zeit dann vielleicht im kommenden Jahr, wenn es eben vielleicht einen Parteitag dann geben wird, dass seine Zeit dann vorbei ist? Weil umfragetechnisch liegt er ja zumindest vor Laschet und vor Röttgen.
Naja, das sind Umfragen, die sich bisher auf entweder Wähler im Allgemeinen oder CDU-Anhänger im Allgemeinen beziehen. Und wenn man die Partei kennt, wenn man ahnt, wie sie tickt, dann weiß man da schon zu unterscheiden. Eben die Leute, die auf einem Parteitag die Entscheidung treffen, diese Delegierten, das sind eben nicht die einfachen Mitglieder, sondern das sind besonders engagierte, besonders herausgehobene Mitglieder der Partei, die da auch nochmal andere Perspektiven haben, auch ein anderes Kalkül, wenn sie wählen müssen. Und offenkundig setzt Friedrich Merz jetzt zunächst mal darauf, da sozusagen eine Spaltung in der Partei zu markieren. Hier das Establishment, dort die breite Basis, für die ich stehe. Das ist ein sehr gewagtes Kalkül, weil er sich damit natürlich jetzt den Vorwurf reinziehen wird, dass er da spalterisch argumentiert.
Kann sich das die CDU denn überhaupt leisten?
Das kann sie sich eigentlich nicht leisten. Und das war immer die große Sorge in der Partei, besonders in der Parteispitze, dass dieser Kandidatenwettlauf der drei Kandidaten, die wir da haben, zu einer Spaltung der Partei führen könnte. Man hat ja noch in Erinnerung, damals vor 2 Jahren, als es um die Nachfolge von Angela Merkel ging, im Herbst 2018, da sind die drei Kandidaten, Kramp-Karrenbauer, Merz und Jens Spahn ja damals, sind auf sogenannten Regionalkonferenzen durch die Lande gezogen, haben sich da der Parteimitgliedschaft, der breiten Mitgliedschaft präsentiert. Man hat sich gefeiert als eine Partei, die da einen faszinierenden Wettbewerb austrägt, freudig diskutiert. Und danach, nach der Wahl der neuen Vorsitzenden auf dem Hamburger Parteitag, haben wir dann auf einmal gesehen, das war doch nicht so einend. Die Partei stand eben nicht geschlossen hinter der neuen Vorsitzende. Da wurde nach wie vor dran gearbeitet, an dem Stuhl, den sie gerade bestiegen hatte, zu sägen. Und das ist die Befürchtung, das ist die Erfahrung, die politische Lebenserfahrung, die man hat und die jetzt zu der Befürchtung führt, dass es jetzt unter Umständen noch viel schlimmer werden könnte.
Das heißt, es sind auch so ein bisschen strategische Gedanken vielleicht, wenn wir das von diesem Punkt aus mal denken. Welche strategischen Vorteile könnte das jetzt haben für Armin Laschet? Der möchte ja auch gerne ran.
Ja, wenn man sagen würde, da ist etwas dran an dieser Überlegung, und ich glaube, dass das allenfalls für einen Teil zutrifft, und ich vermute auch nach dem, was ich gehört habe aus der Partei, war schon natürlich ganz überwiegend die Sorge, kriegen wir das hin, jetzt einen Parteitag zu einem Parteitag zusammenzukommen in dieser Corona-Zeit. Das war schon das überwiegende Argument. Aber dann gab es ja auch noch die Option, die auch diskutiert worden ist heute Morgen, macht man eine hybride Wahl, also digitale Mitgliederversammlungen, und dann kommen die an verschiedenen Orten zusammen und werfen ihre Wahlzettel in Urnen. Das muss auf diesem Weg passieren. Das deutsche Parteienrecht lässt es noch nicht zu, eine komplett digitale Vorsitzendenwahl zu machen. Also das ist da schon diskutiert worden. Und ich glaube allerdings zugleich, dass jeder, der sich erhofft, jetzt im Frühjahr unter Umständen besser dazustehen als jetzt, dass der sich täuschen kann. Denn was im Frühjahr ist, wer kann das denn jetzt voraussagen, was bis dahin noch alles passiert?
Und dann ist ja immer noch die Frage nach der Kanzlerkandidatur. Was heißt denn dieses ganze Gezerre jetzt, wie dieser Parteitag stattfinden soll, im Hinblick darauf?
Ja, das ist auch vollkommen offen. Also nach den Planungen, die Partei jetzt hat, soll die Wahl des Vorsitzenden irgendwann im ersten Quartal des nächsten Jahres stattfinden. Es ist ja auch noch nicht klar, wie dann wirklich, ob man dann sich dazu verabredet, vielleicht Ende Februar, Anfang März zu einem Parteitag zusammenzukommen, wenn man das dann für möglich hält, oder ob man dann den Schritt geht und sagt, wir machen so eine hybride Wahl, digitale Mitgliederversammlungen und dann an verschiedenen Orten Urnenwahl. Vollkommen offen. Klar ist, irgendwann im Frühsommer muss man dann einen Kanzlerkandidaten auch mit der CSU gemeinsam abgestimmt haben. Und insofern werden wir jetzt natürlich auch eines erleben. Da wird jetzt weiterhin nicht nur über die drei Aspiranten auf den CDU-Vorsitz geredet werden, sondern da wird jetzt eben auch Markus Söder immer wieder eine Rolle spielen. Und die Frage, ob er eigentlich nun wirklich den Ehrgeiz hat, Kanzlerkandidat zu werden, ob das nun eine Chance für ihn ist. Ich würde sagen, eine Chance für ihn wird es jedenfalls dann, wenn sich die CDU jetzt in der Frage im Ringen um ihren neuen Vorsitzenden offen zerlegt und immer mehr von Streit beherrscht werden würde. Dann wäre sicherlich am ehesten die Stunde von Markus Söder geschlagen als Kanzlerkandidat.
Wenn wir über Corona sprechen, dann sprechen wir ja ganz oft über Zahlen. Also gerade in den letzten Tagen, ne, viel über die Neuinfektionen. Heute meldet das RKI des Robert-Koch-Instituts mehr als 8.600. Vorige Woche waren es rund 11.000 an einigen Tagen. Nur Zahlen sind eben so abstrakt. Also über die erfährt man selten, wie die Situation erlebt wird von Menschen, die sich auf gar keinen Fall anstecken sollten mit Corona, weil sie zur Risikogruppe gehören. So wie Sabrina. Sabrina ist Anfang 20, kommt aus dem Münsterland, sie studiert und sie hat eine schwere chronische Krankheit. Und natürlich hat Sabrina auch einen Nachnamen, den möchte sie aber nicht nennen. Deswegen bleiben wir im Gespräch beim Vornamen. Ich muss vorab sagen, dass mich das ganz schön gepackt hat, weil Sabrina so reflektiert ist und weil es so klar wird, um wie viel kleiner ihre Welt wegen Corona geworden ist und sie trotzdem versucht, nicht unsichtbar zu werden. Jetzt zu Sabrina, chronisch krank, habe ich schon gesagt, und sie erklärt am besten selbst, was sie genau hat.
Genau, ich gehöre zur Risikogruppe und meine Erkrankung nennt sich hypoplastisches Linksherzsyndrom. Das ist jetzt erstmal sehr fachchinesisch, das heißt aber so viel wie, ich bin nur mit einer halben Herzhälfte geboren. Also ein gesunder Mensch hat ja zwei Herzkammern und bei mir ist die eine unterentwickelt und deswegen bin ich quasi mit einem halben Herzen geboren und hatte dann ganz viele Operationen, wo man mein Herz-Kreislauf-System so umgebaut hat, dass ich mit dieser Malformation des Herzens leben kann. Und im Laufe der Jahre haben sich dann so ein paar Komplikationen entwickelt, dass ich Probleme mit der Lunge zum Beispiel bekommen habe oder der Leber, aber im Groben und Ganzen lebe ich ein gutes Leben, ja.
Du lebst ein gutes Leben, das ist schön, dass du das sagst. Man hört es so ein bisschen an deiner Stimme, du musst auch öfter mal atmen zwischendurch, das hat auch was mit dieser Krankheit zu tun.
Genau, also meine Lunge ist sehr eingeschränkt, dadurch habe ich quasi ganz oft das Gefühl, nicht genug Luft zu bekommen. Meine Stimme klingt auch noch ein bisschen so, weil bei einer der Operationen wurde ein Nerv verletzt, der beim Herzen entlang führt und der ist für den Kehlkopf zuständig. Das heißt, mein Kehlkopf und meine Stimmbänder sind gelähmt, weil dieser Nerv verletzt wurde, was halt eine blöde Komplikation von dieser Operation ist. Aber ich habe lieber eine vielleicht nicht ganz so schöne Stimme, dafür habe ich ein Leben. Genau.
Ja, ich denke auch, dass das ist ein, ich will gar nicht von Tausch sprechen, aber ja, so wie du es gerade gesagt hast, genau, lieber dann so mit dieser Stimme leben und auch klarkommen und dafür eben gut leben können, wie du es gerade gesagt hast. Inwiefern schränkt dich deine Krankheit denn generell ein? Also jetzt erstmal unabhängig von Corona.
Grundsätzlich würde ich sagen, ich habe weniger Energie. Also wenn man sich einen Zeitstrahl vorstellt und ein gesunder Mensch hat 100 Punkte an Energie und kann die im Laufe des Tages verpulvern, habe ich vielleicht nur 50 und an manchen Tagen nur 30. Und ich muss mit meiner Energie ja versuchen, besser zu haushalten. Genau. Und ja, bin halt nicht ganz so belastbar wie andere. Ich kann nicht wirklich Treppen steigen. Sowas wie Leistungssport kann ich auch nicht treiben. Ich glaube, dass ich genug Dinge im Leben habe, wo ich trotzdem sage, dass das mich bereichert. So.
Wie geht's dir denn im Moment? Wie erlebst du die Tage, die Wochen?
Am Anfang fand ich es gar nicht so schlimm, weil durch meine Erkrankung weiß ich nie, wie es mir am nächsten Tag geht. Und ich muss oft spontan irgendwelche Termine absagen. Und das hatte ich dann erstmal gar nicht mehr, weil ja gar nichts mehr stattgefunden hat. Und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass alle anderen jetzt so ein bisschen mein Leben leben und mich verstehen würden. Mittlerweile hat sich das Ganze dann doch nochmal gedreht, weil auch wenn jetzt die Zahlen wieder in die Höhe steigen, jetzt ist es natürlich ähnlich wie zur Mitte des Jahres, können viele trotzdem ihr Leben wieder leben, mit gewissen Einschränkungen zwar, aber in vielen Fällen halt normal. Und das kann ich eben nicht. Und bei mir kommt zunehmend dieser Gedanke, ich weiß nicht, wie lange diese Pandemie anhält. Ich weiß nicht, wie lange der Zustand für mich so ist. Und ich weiß nicht, ob es mir nach der Pandemie noch gut genug geht. Da mein Herzfehler oder meine Erkrankung fortschreitend ist, heißt das, je älter ich werde, desto schlechter wird es mir gehen. Und ich bin jetzt 22 und merke das jetzt schon. Und je nachdem, wie lange diese Pandemie noch anhält, weiß ich nicht, wie viel ich noch schaffe, wenn es vorbei ist. Und das gibt mir so ein Gefühl von innerem Zeitdruck.
Also ja, ich glaube, das ist wichtig, dass du das jetzt nochmal erwähnst, weil ich glaube, das hilft vielleicht dabei, sich nochmal besser in deine Situation reinzuversetzen. Also du bist 22 und eigentlich ist das ja genau die Zeit, wo man sehr viel unterwegs ist, wo Freunde wichtig sind, der Austausch, Ausgehen, sich treffen, all das eben, was man macht so mit Anfang, Mitte 20. Denkst du manchmal, Mann, meine Zeit, die wäre doch genau jetzt und ich kann sie einfach nicht so nutzen, wie ich möchte?
Genau so, ja, absolut. Und ich glaube, dass es vielen da draußen genauso geht, dass man sagt, oh, jetzt ist die Zeit, jetzt bin ich im Studium oder ich bin gerade fertig und jetzt will ich die Welt sehen. Und es gibt genügend Gründe, warum wir das gerade nicht tun sollten. Nur, dass ich immer noch dieses Päckchen drauf habe und vielleicht geht es bald nicht mehr, wegen meiner Gesundheit. Und das gibt mir nochmal so ein zusätzlichen Stressfaktor, würde ich sagen.
Wie gehst du denn damit um? Was machst du denn? Hast du da jetzt eine spezielle Strategie für dich entwickelt, damit dieser innerliche Druck nicht zu groß wird? Das wäre ja auch nicht gut für dich.
Nee, genau. Also ich würde es, glaube ich, nicht als Druck bezeichnen, sondern als ein Gefühl von Ohnmacht, weil ich kann ja nur bedingt handeln. Und ich glaube, dass Ohnmacht beschreibt das ganz gut, weil das ist ja das Gefühl der Lage, nicht mächtig zu sein. Und ich bin Corona nicht mächtig, ich kann das nicht steuern, ich kann nur versuchen, das Beste aus meiner Situation mit meinen Möglichkeiten zu machen. Und ich versuche, mir und dem, was ich machen kann, einen Sinn zu geben. Und solange ich das Gefühl habe, dass das, was ich in meinem Tag, in den Wochen, in den Monaten mache, sinnvoll ist und sinnstiftend ist, gibt mir das Gefühl, dass diese Zeit nicht verschenkt ist. So, weil wir wissen, keiner weiß, wie viel Zeit wir haben und keiner weiß, wie lange wir in dieser Zeit drinne stecken. Und es wäre schade, wenn wir die Zeit, die wir jetzt haben, eben nicht mit Leben füllen. Und natürlich würde ich gerne ganz andere Dinge machen, als dass ich es kann. Und deswegen versuche ich trotzdem das Beste daraus zu machen. Genau.
Sabrina, würdest du dich mit Corona infizieren? Was würde das denn bedeuten für dich?
Kann ich so erstmal gar nicht sagen, weil dafür gibt es zu wenig PatientInnen mit meinem Herzfehler, die das hatten. Aber so von dem her, was mein Arzt mir gesagt hat, würde ich sterben. So, also man kann es ja nie sagen, was genau passiert. Es könnte auch passieren, dass ich echt glimpflich davon wegkomme, aber das ist auf jeden Fall nichts, was ich ausprobieren möchte, gerade wenn mein Arzt mir gesagt hat, ja, die Chance, dass du dabei stirbst, ist hoch. Und dann ist das nichts, was ich ausprobieren möchte.
Das heißt, du musst sehr, sehr vorsichtig sein, noch viel vorsichtiger genau. als alle anderen, die wir eben auch mit dieser Pandemie zu tun haben. Was heißt denn das für dich konkret im Alltag? Kannst du überhaupt noch jemanden treffen? Wen siehst du denn? Oder bist du den größten Teil der Zeit alleine?
Würde ich schon sagen. Also ich bin sehr viel alleine. Ich treffe vereinzelt FreundInnen zum Spazierengehen mit Masken, weil ich glaube, wir sind soziale Wesen und wir brauchen soziale Kontakte und das brauche ich auch. Und es ist doch schöner, mit jemandem mal spazieren zu gehen, anstatt nur über Skype oder Videotelefon. Genau, ich gehe zu allen möglichen Ärzten und Therapien. Das mache ich auf jeden Fall weiterhin. Und sonst sehe ich noch meine Familie. Also das ist schon sehr eingeschränkt. Nicht ganz so eingeschränkt wie am Anfang des Jahres, beziehungsweise als Corona gerade gestartet hat. Da habe ich 3 Monate lang wirklich nur meine engste Familie gesehen. Aber das ist halt eben auch das, was ich vorhin versucht habe zu beschreiben, weil ich nicht weiß, wie lange das geht. weiß ich auch nicht, wie lange ich den Zustand von kompletter Isolation aushalte. Und wir brauchen, oder ich brauche soziale Kontakte und ja, dann tut das auch mal gut. Ja.
Wenn man dann, welcher hat, genau, wenn man spazieren gehen kann zum Beispiel. Du hast vorhin gesagt, du versuchst eben auch etwas zu machen, was für dich sinnvoll ist oder sinnstiftend. Sind das so kleine Ankerpunkte, die du dir setzt im Alltag, wo du weißt dann, okay, das kann ich jetzt erreichen und das motiviert mich? Und wenn das so ist, was ist das dann? Was machst du?
Ja, also erstmal genau so. Ich habe ja gar keine andere Wahl, als mit dieser Situation klarzukommen. So, und ich versuche halt bestmöglich damit klarzukommen, weil ich weiß, dass das meiner Seele gut tut, weil wir müssen in Corona-Zeiten eben nicht nur auf unseren Körper aufpassen, sondern auch auf unsere Seelengesundheit. Und ich habe vor ein paar Jahren den Blog oder Instagram-Kanal Fragments of Living gestartet.
Sag nochmal, wie er heißt, das konnte man nicht ganz genau verstehen.
Der heißt Fragments of Living.
Fragments of Living, okay.
Genau, und darüber ist es mittlerweile so, dass ich nicht nur die Bloginhalte mache, sondern ich gebe Vorträge und Kurse über Inklusion, über chronische Erkrankungen, über Medical Gaslighting, also falsche Patientenkommunikation zum Beispiel. Und ich finde es sehr schön an Corona, auch wenn das jetzt ein bisschen ironisch klingt, dass so viele Institutionen und Organisationen alle ihre Veranstaltungen online haben, so dass ich quasi jetzt nicht mehr durch Deutschland reisen kann, um Vorträge zu halten, sondern ich kann die online geben. Und da dann diese direkte Rückmeldung zu bekommen, dass das, was ich mache, den ZuhörerInnen oder ZuschauerInnen weiterhilft und weiterbringt, das finde ich sehr, sehr schön. Und das damit verbinde ich auch quasi die Erfahrungen, die ich durch Corona mache, die ich durch meine chronische Erkrankung mache. Und
du wirst sichtbar, also du bleibst sichtbar, indem du das eben auch machen kannst. Also du bist dann wieder ein Teil der, der Kommunikation, ein Teil der Gesellschaft, auch wenn es digital abläuft, aber du machst dich bemerkbar.
Voll, absolut. Also am Anfang haben wir alle von Social Distancing gesprochen. Und stehe ich halt immer noch total hinter. Nur, dass ich natürlich auch verstehen kann, für die Leute, die vielleicht nicht so ein hohes Risiko haben, die möchten natürlich auch wieder rausgehen und die möchten natürlich auch wieder Veranstaltungen machen, sich mit Freunden treffen und so weiter. Und was mir auffällt, ist, dass diese Personen, die Personen der Risikogruppe natürlich schützen wollen, was ich erstmal super stark finde und wo ich mich auch für bedanke. Allerdings ist dieses in Schutz nehmen, wird zu einem Vergessen. Mhm. Und dann ist es halt nicht mehr Social Distance, sondern soziale Exklusion. Und dann werde ich halt oder werden Menschen der Risikogruppe eben nicht mehr eingeladen, weil man sie ja schützen möchte. Aber das ist dann halt nicht mehr, ich schütze dich, sondern ich schließe dich aus. Und das ist natürlich ganz anders, also ein ganz anderes Gefühl, was da mitschwingt. Und solche Veranstaltungen helfen ein bisschen diese Teilnahme oder Teilhabe zu fördern. Mhm. Genau.
Jetzt kriegen wir das ja schon seit ein paar Wochen wieder mit, dass die Infektionszahlen eben sehr stark ansteigen. Das Robert-Koch-Institut hat sich schon besorgt geäußert, die Bundeskanzlerin jetzt in den letzten Tagen. Wie nimmst du eigentlich diese Debatte gerade war. Also wir sind jetzt gerade in so einer Phase, wo wir eben selbst noch gar nicht richtig abschätzen können, was ist eigentlich nächste Woche oder in zwei Wochen. Diskussionen gibt es darüber, könnte es einen Lockdown geben, auch hier in Deutschland, was ist mit Weihnachten und so weiter und so fort. Wie gehst du damit um?
Ich muss ehrlich gesagt sagen, dass ich mir das gar nicht so sehr anschaue, weil für mich persönlich wird sich da nichts ändern und das klingt jetzt vielleicht ziemlich egoistisch, aber wie gesagt, ich muss halt auch irgendwie aufpassen, dass es mir in der ganzen Situation gut geht und ich muss sagen, dass ich ich bin sehr dankbar, in der privilegierten Lage zu sein, Studentin zu sein und nicht noch einen Nebenjob zu haben, sondern meine Quarantäne mehr oder weniger auch zu Hause verbringen zu können, weil ich alles von zu Hause aus machen kann. Und dieses Privileg haben natürlich nicht alle Personen der Risikogruppe. Und deswegen muss ich auch ehrlich gesagt sagen, dass ich mich gar nicht so sehr damit auseinandersetze, weil sich für mich persönlich nichts ändert.
Mhm. Ja. Was denkst du denn, oder nee, anders formuliert, was würdest du dir denn wünschen von deinen Mitmenschen in Bezug auf Corona?
Dass die Situation weiterhin ernst genommen wird. Also Corona ist ein Marathon und kein Sprint. Und auch wenn dieser Marathon schon 8 Monate oder so anhält oder 7, ist es halt noch lange nicht vorbei. Und ich beobachte im Moment, dass viele Lehrveranstaltungen oder Organisationen oder Events wieder in Präsenz stattfinden oder noch in Präsenz stattfinden, weil man doch schon so lange online gewesen ist. Und wenn man alles wieder nicht mehr online macht, dabei haben wir jetzt die Strukturen, dabei haben die meisten Organisationen das bewerkstelligen können, dass alles online stattfinden kann. Wenn das jetzt wieder in Präsenz ist oder immer noch in Präsenz, dann führt das wieder zu einer Exklusion. Und das finde ich schwierig, weil dann sind wir genau da, wo wir vor 8 Monaten standen, wo es hieß, die Menschen sollen sich doch normal verhalten, aber die Risikogruppe wegsperren. Und das, finde ich, geht halt in die ganz falsche Richtung und hat dann nichts mehr mit Solidarität zu tun.
Da sind wir dann wieder bei der Sichtbarkeit, ne, die du vorhin richtig, auch schon angesprochen hast. Sabrina, ich danke dir sehr für dieses Interview. Ich wünsche dir wirklich von Herzen, dass du weiterhin sichtbar bleiben kannst und über allem steht natürlich, dass du weiter gesund bleiben kannst und weiter dein Leben so selbstbestimmt leben kannst, wie du das ja bisher auch schon gemacht hast. Vielen, vielen Dank an dich.
Vielen, vielen Dank an euch und auch euch alles Gute und passt auf euch auf.
Das war der Tag für heute. Rückmeldung, Kritik, wie immer gerne an dertag@deutschlandfunk.de. Ich bin morgen auch wieder da, würde mich freuen, wenn wir uns wieder hören. Sonja Meschkat ist mein Name. Danke fürs dabei gewesen sein.